BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute Vormittag, heute am 2. Februar. Heute ist Lichtmesstag und seit genau 11 Jahren, seit dem Lichtmesstag 2015, gibt es BR Heimat. Und ich hoffe, viele von Ihnen hören uns schon seit dem ersten Tag. An Lichtmess haben auch die Dienstboten wechseln dürfen und in eine neue Stellung gehen. Oder sie durften einfach feiern, weil das Dienstjahr rum war und ein neues angefangen hat. So war das früher auf den Höfen. Und über alte Höfe ratschen wir heute ausführlich. Sie kennen sicher von Wir in Bayern die Serie Höfe in Bayern. Manchmal ist der Wurm drin, manchmal sogar der Holzwurm. Hermine Kaiser sagt nochmal, grüß Gott, so habe die Ehre. Die Technik hat uns einen Streich gespielt. Ich meine, der Pumuckl ist ja im Bayerischen Rundfunk geboren, vielleicht war der beteiligt. Und am Lichtmesstag wird ja alles neu gemacht. Also haben wir jetzt unsere Technik wieder etwas erneuert und fangen ganz frisch nochmal an. Jetzt begrüße ich einfach nochmal Isabella Schilz. So nett haben wir schon geratscht, aber ja, man hat nichts gehört.
Grüß dich, Gott. Hallo noch einmal. Ja.
Hauptsache, wir können drüber lachen. Und Hauptsache, es ist nichts anderes. Dafür haben wir so schöne Musik. Musik spielst du aber auch?
Ja, also ich habe Akkordeon gelernt und habe das letztes Jahr mal wieder in Angriff genommen.
Und geht's noch? Verlernt man es dann nach einer Weile? Weil ich habe es mit Klavier wieder versucht, aber die Fingerfertigkeit lässt nach langer Pause nach.
Ich habe mir auch gedacht, das wird wahrscheinlich ziemlich grauslich, wenn ich das wieder anfange. Aber ich war zu meiner eigenen Überraschung ziemlich gut und habe dann auch so Spaß gefunden, dass ich mir wieder Noten gekauft habe und ja, dann wieder angefangen habe, regelmäßig zu üben.
Dann kannst du es bald bei BR Heimat live musizieren. Noch ratschen.
Ja, schauen wir mal.
Noch ratschen wir aber live. Und das, was Sie nicht gehört haben, war, dass Isabella Schelz, meine Kollegin vom Bayerischen Fernsehen, für Wir in Bayern seit 10 Jahren diese wirklich beeindruckende Serie macht, Höfe in Bayern. Meine Fragen dazu haben Sie ja schon gehört. Die Antworten dazu waren aber so schön, weil die Isabella hat ja als kleines Mädel schon bei Oma und Opa auf dem Hof mitwürsteln dürfen und Bulldog fahren kann sie auch. Wie hat überhaupt deine Inspiration angefangen, nämlich mit dem Hofleben bei deinen Großeltern, dass du die Serie Höfe in Bayern machst?
Ja, also ich habe in Einsiedel, das ist so ein Einödhof im Altmühltal zwischen Dietfurt und Riedenburg, tagsüber so meine Abenteuer erlebt auf dem Hof vom Opa. Und es war eine richtig Großfamilie. Also da war nur eine Tante da, die war so die dritte Oma, also die Tante von meiner Mama. Und und dann waren da Cousinen und Cousins da. Also wir hatten mehrere Generationen auf dem Hof und Tiere hatten wir jede Menge.
Welche?
Und Felder.
Was habt ihr alles gehabt?
Also wir hatten Kühe, wir hatten Schafe, wir hatten Schweine, Hühner, Katzen, Hunde.
Alles.
Alles.
Das klingt nach so einer idyllischen Kindheit, dass du überhaupt dann nicht dort geblieben bist, sondern in Ringsburg dann studiert hast. Das hast du vorhin erzählt, hat ja dann mit deinem späteren Beruf hier beim Bayerischen Fernsehen zu tun.
Ja, richtig. Also eigentlich habe ich Lehramt studiert und dann hatte ich mal angewandte Literaturwissenschaft und habe mir dann freiwillig bei so einem Seminar Einführung in den Fernsehjournalismus beworben. So bin ich da in Kontakt getreten und habe da Blut geleckt. Und zum anderen habe ich nur Geografie studiert und da gab es eine Vorlesung, die hieß Die Siedlungen des ländlichen Raumes. Und da bin ich eben auch auf dieses Thema mit den Höfen gekommen, weil da ging es auch nicht nur um Siedlungen, wie die aufgebaut sind, sondern generell auch, welche Haus- und Hoftypen es gibt und dass die sich total auch den Gegebenheiten vom Klima, von der Vegetation und den Bedürfnissen der Bauersleute auch in den Zeiten dann sozusagen ausgeprägt haben, von Norddeutschland ganz unterschiedlich bis runter Mitteldeutschland, Süddeutschland und so weiter.
Und das fällt dann heute bei all den Neubauten gar nicht mehr so auf, dass man ja auf die Witterung achten musste. Und das fand ich so faszinierend, auch bei den vielen Filmen, die mir jetzt angeschaut habe, die alle in der BR-Mediathek zu sehen sind, falls es unsere Hörerinnen und Hörer nochmal nachschauen wollen, dass die ganz unterschiedlich von der Struktur sind, ganz unterschiedlich von den Baustoffen. Also diese Holzschindeln finde ich ja immer so schön. Da ist ja auch ein Hof mal vorgestellt. Oder ob unten die Tiere waren oder nebenan, jede Gegend hat andere ja, Bauweisen und Hausstrukturen. Und jedes Haus, ob das jetzt der Pfarrhof ist oder die Scheune oder der Vierseithof, hat eine andere Struktur. Also allein durch die Filme, was dich jetzt im Studium so fasziniert hat, hat es mich fasziniert, was es in Bayern so alles an Bauweisen gibt.
Ja, und es ist ja schön, wenn man durch eine Gegend nur fährt und alte Häuser antrifft und dass man an dem Haus dann ablesen kann, in welcher Region befinde ich mich eigentlich. Ja, also im Altmühltal ist es das Jurahaus, ja, mit dem Legschieferdach. Und dann, wenn ich im Rottal unterwegs bin, habe ich diese massiven Vierseithöfe. Ja, das war ja auch die Gegend, wo sehr viel Reichtum geherrscht hat. Und dann, wenn ich natürlich im Wald, im Bayerischen Wald unterwegs bin, dann habe ich ein Waldlerhaus. Also ich finde es schön, dass man das leider zu wenig, weil doch sehr viele Denkmäler verfallen sind, aber dass man das noch ablesen kann.
Ja, das ist wirklich wie so ein Code, dass man sagen kann, es ist ein Haustyp, der kann nur aus der Gegend sein, dessen Baumaterialien, die können nur aus der Gegend sein. Das war eine ärmere Gegend, da hat man bescheidener gebaut. Das war dann ein großer Hof mit viel Viech. Das ist dann ein Riesenhof, wie man so sieht, wenn man durch die Gegend fährt. Und das verliert man allmählich bei all den Neubauten. Natürlich wollen wir alle nicht mehr so leben wie unsere Urgroßeltern mit irgendeinem kalten Wasser im Hof draußen oder wie es halt damals sehr bescheiden war, auch was die Heizungen betroffen hat und die hygienischen Möglichkeiten. Man mag ja so nicht mehr leben. Aber die Leute, die du porträtiert hast bei diesen Höfen, die haben ja das Alte hergerichtet und damit auch bewahrt und modernisiert, aber sowas ein Denkmalschutz auch betont. Sind all diese Häuser, die du porträtiert hast, unter Denkmalschutz gestanden oder die, die ja schon abgerissen werden sollten oder vom Verfall bedroht waren, die sind dann ja gar nicht mehr unter Denkmalschutz gestanden. Das war dann die Eigeninitiative der Bewohner.
Richtig. Also ich habe schon sehr viele unter Denkmalschutz stehende Häuser porträtiert, aber es waren nicht alle unter Denkmalschutz gestanden. Das ist auch immer so eine Sache, wann wird ein Denkmalschutz gegeben, und manche haben sogar jetzt, wie bei meinem Jubiläumshof, dem Bichlerhof in Grabenstedt am Chiemsee, die haben so gebaut und versucht, dann noch nachträglich einen Denkmalschutz auf ihr Haus drauf zu tun, was andere gar nicht verstehen können, warum man sowas macht, weil für viele ist das dann so eine große Last, die Auflagen des Denkmalschutzes zu erfüllen. Aber die haben das sehr bewusst gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen ja das Alte bewahren, wir haben jetzt so gebaut, dass es im Sinne des Alten ist und dass unser Lebenswerk so bewahrt wird, dafür steht ja dann der Denkmalschutz, dass dann kein anderer mehr kommt und das so verändert, so grob.
Also sozusagen der zweite Denkmalschutz, dass man sagt, wir haben es jetzt in den Zustand gebracht, ja, und so soll es bitte erhalten, so soll es geschützt
werden. Genau, also die hatten eine Hälfte, die war wirklich noch original, und die andere Hälfte war so verfallen, das war so der Wirtschaftsteil, das haben die dann quasi neu gebaut, aber so harmonisch angefügt, dass es sozusagen mehr oder weniger aus einem Guss wirkt.
In diesen 10 Jahren hast du 10 Höfe und ihre Bewohner porträtiert.
Also in den 60. 10 Jahren habe ich über 60 Höfe, genau, porträtiert, also auch Zuhäusel, Scheunen etc., also alles, was so im Kontext von ländlicher Architektur war. Und ja, ich staune, dass es 10 Jahre geworden sind. Am Anfang, ja, hatten wir 3 Piloten gemacht. Und das hat sich aber alles so positiv entwickelt und das macht mir eine richtige Freude. Einerseits für mich selber, aber ich sehe halt auch, dass ein Publikum da ist und dass das immer mehr wächst und auch das Interesse da ist. Und das ist schon, macht mich schon stolz und freut mich.
Jetzt ist natürlich Höfe in Bayern eine sehr populäre Sendereihe geworden, aber ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang nicht so einfach war, dass dir jemand die Tür öffnet und sagt, kommen Sie doch rein mit Ihrem Fernsehteam, wir zeigen Ihnen das alles. Da überlegt man, würde ich jetzt jemanden die Tür aufmachen, der mein Zuhause filmt? War das am Anfang sehr schwierig? Weißt du noch den ersten Hof, den du porträtiert hast mit deinem Team?
Ja, ich weiß das noch. Also ich hatte ja vorab ein Gespräch bei meinem Redaktionsleiter von Wir in Bayern, dem Wolfgang Preuß. Und der hat gesagt, weil er selber aus Niederbayern kommt, jetzt machen wir mal einen Piloten, da fahren Sie mal nach Niederbayern, schauen Sie sich mal im Rottal um und dann machen Sie einen schönen Film über einen schönen Hof. Klingt einfacher, als dann die Wirklichkeit war. Ich bin dann einen ganzen Tag durchgefahren mit dem Auto und immer wenn mir irgendein Hof ins Auge gefallen ist, bin ich dann mutig hin und habe an die Tür geklopft.
Die kam halt vom Bayerischen Rundfunk.
Oder in Steu eingegangen und hallo, servus, ist da wer? Und ja, und die waren dann schon ganz nett im direkten Gespräch vor Ort, aber wenn ich dann konkret worden bin mit meinem Anliegen, dass ich da gern drehen würde und mit dem Kamerateam und auch ins Haus reingehen will und dass das dann veröffentlicht wird im Fernsehen, da war es dann erstmal aus. Also da haben die gesagt, ja, na, das überlegen wir uns, na, das mögen wir nicht.
Ist ja nachvollziehbar.
Ja, das ist natürlich total privat und ich konnte es auch verstehen. Aber es hat sich dann eine sehr mutige und bewundernswerte Frau im Landkreis Passau gefunden, die Marianne Hindinger in Algerting. Und die war sozusagen der Türöffner im wahrsten Sinne des Wortes.
Und die hat auch eine schöne Tür und einen wunderschönen Hof. Das ist die, die mit ihrer Tochter da wohnt und trotz eines Schicksalsschlags dann den Hof weitergebaut und schöner gemacht hat.
Ganz
und
allein, muss man sagen. Ganz allein als Frau und
alleinerziehend. Und nebenbei. 8 Bohrmaschinen, glaube ich, hat es kaputt gemacht.
Ja. Das hat sie mal. Und das waren Markenbohrmaschinen, keine billigen.
Das hat es betont, ja. Die selber die Böden rausgerissen hat und alles gemacht hat. Hat mich sehr beeindruckt. Es ist wirklich,
wirklich
schön, diese Höfe anzuschauen und die Leute, die dahinter stehen.
Ja.
Die mit viel Liebe und Engagement und viel Arbeit, meistens nebenbei, ein altes Haus vor dem Verfall bewahren. Mhm. Und so ist es bei dir eine Sendereihe geworden. Das war jetzt einer der ersten Höfe.
Genau, der Rottaler Vierseithof, der steht auch in der Abstimmung zu Bayern schönster Hof. Die Abstimmung läuft noch auf unserer Wir in Bayern Homepage. Bis heute Abend 18 Uhr kann jeder in Bayern abstimmen oder auch außerhalb von Bayern. Jeder, der sich da beteiligen will. Und es gibt auch 2 Wir in Bayern Bierkrugtassen übrigens zu gewinnen. Die kann man nur gewinnen, nicht kaufen. Das ist immer sehr begehrtes Objekt. Auf jeden Fall, das war der erste Hof, richtig. Und dann habe ich noch einen Hof in Mittelfranken gedreht als Piloten. Das war ein fränkischer Dreiseithof mit schönem Fachwerk. Da haben sich auch 2 Leute aus Nürnberg zusammengetan, die Ilse und der Peter Skopek, und haben 20 Jahre lang alle Energie, viel Arbeit und viel Geld reingesteckt, aber der Hof ist also tipptopp und also so romantisch wie zu Albrecht Dürers Zeiten mittlerweile. Also da kann man schon neidisch werden.
Aber 20 Jahre?
Das ist
natürlich nicht wissen, dass es so lange dauern wird wahrscheinlich.
Ja, also man braucht ein großes Durchhaltevermögen. Das habe ich gelernt, wenn ich die ganzen Höfe und ihre Retter anschaue. Aber es hat sich, sagen alle, durch die Bank gelohnt.
Beeindruckend. Also die ersten 2 waren bereit und dann, als die Serie gesendet wurde bei Wir in Bayern, also Höfe in Bayern, bei Wir in Bayern, dann haben die Leute selber angefangen zu sagen, kommen Sie doch mal zu uns, wir haben auch so was Schönes.
Ja, tatsächlich. Beziehungsweise auch Protagonisten, die ich dann schon gedreht habe, haben dann wieder jemanden gewusst, weil das dann doch so sich so ein bisschen rumspricht, wer richtet dann gerade so altes Anwesen her, und dann hatte ich schon quasi so ein gewissen Zuspruch und wenn ich angerufen habe irgendwo und gefragt habe, ah ja, die Reihe kennen wir, ja, gerne, machen wir damit, ja, wann kommen Sie? Also das war dann schon schön, dass man dann so viel leichter Zugang hatte.
Aber das ist ja auch schön, wenn du so aufgewachsen bist und sagst, das möchte ich zeigen, was bei uns in Bayern, was wir in Bayern alles so Schönes haben, dass dann wirklich die Schönheit der Kindheit bei dir in deinen Beruf hineingewachsen ist. Ist doch was ganz Besonderes.
Ja, also ich bin darüber schon sehr glücklich und ich weiß das auch selber sehr zu schätzen. Und ich muss sagen, ich habe ja vorher nicht gedacht, dass das über 10 Jahre gehen wird. Also ich habe mir gedacht, irgendwann finde ich entweder keinen Hof mehr oder es interessiert keinen mehr. Aber im Gegenteil, also sowohl die Redaktion als auch das Publikum hat also Rieseninteresse daran. Und ich bin erstaunt, dass ich immer wieder noch tolle Höfe mit wunderbaren Menschen finde und mit einzigartigen Geschichten dazu.
Und die jetzt dazugekommen sind in den letzten Jahren, die sind ja sicher auch inspiriert von der Senderei.
Ja, also ich hoffe es. Also sie sind natürlich generell motiviert, alte Häuser zu retten, also Kulturgüter in unserem Sinne zu retten, die den Charme von dem Alten bewahren wollen. Und das ist ja auch mein Anliegen. Also ich will, dass das Alte auch gewertschätzt wird, dass es eine Öffentlichkeit bekommt und vor allen Dingen die Retter, also die Leute, die Immobilien gekauft haben, die sonst keiner mehr geachtet hat, sondern eher verachtet hat. Und wo es geheißen hat, das alte Klump ist doch ein Schandfleck, das muss weg.
Kennt
und
jeder aus seinem eigenen Ort, gell?
Aber
war
der
ja meistens so, dass er ein kreisliger Hirn war und zusammengefallen und kaputt.
Ist ja gerade so in den 50er, 60er Jahren dann so ein Schwung gewesen, wo sie ja viel abgerissen haben, wo nur das Neue und das Moderne was gegolten hat. Aber ich finde es immer schön, wenn dann die Leute so, die ich interview, sagen, ja, ich habe mich für das Alte bewusst entschieden, ich wollte ein altes Haus haben, weil ein altes Haus hat einfach eine Seele. Und wenn du ein neues Haus baust, dann musst du erst einmal eine Seele reinbringen. Und da hast du schon so viel bei einem alten Haus, was da ist.
Die Leute waren auch alle so ganz besonders, die ich jetzt in den Filmen gesehen habe. Ich habe jetzt nicht alle 60 gesehen. Das sind ganz besondere Leute, die sagen, wir wohnen da, wir wollten das Haus, wir haben uns jetzt das Haus verliebt, sagen ganz viele. Mhm, ja. Oder einer deiner Protagonisten sagt, ich bin in der Stube geboren. Da habe ich einfach die Arbeit reingesteckt, dass das Haus wieder so ist, wie es meine Urgroßeltern gebaut haben. Das ist schon sehr berührend, was du da erlebst.
Ja, zum einen eben dieses Beispiel, wo quasi über viele Generationen der Hof in Familienbesitz ist. Und ja, das ist deine Geschichte, ne? Also das ist irgendwo auch dein Leben. Und das haben die auch super rübergebracht. Und da hängt also wirklich ganz viel Herzblut drin. Ich bewundere aber auch Leute, die was Fremdes gerettet haben, in Anführungszeichen, die sich auch einfach verliebt haben. Eine hat das auch sehr schön gesagt, die Dame von der Ödmühle in der Oberpfalz, die hat gesagt, ja, wir haben da so eine Zeitungsanzeige gelesen und sind wir da rausgefahren und wir haben uns eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass wir das kaufen werden, wollten einfach nur mal ein bisschen rumschauen, weil wir aufs Land ziehen wollten. Und dann habe ich das gesehen und das ist so, wie wenn man sich verliebt. Also man plant es nicht, aber das hat sie dann so gepackt, dieses Haus, das hat sie nicht mehr losgelassen.
So ist es in der Liebe. Aber das ist schön, wie du hast ja vorhin gesagt, als wir dich noch nicht gehört haben, dass die Häuser sich fast die Bewohner suchen, dass das so Liebe auf Gegenseitigkeit ist, dass jedes Haus den Bewohner bekommt, das ist der Bewohner verdient oder das Haus verdient. Und es ist ja fast eine Zärtlichkeit, mit der die Leute diese Häuser hergerichtet haben, um dem Haus Gutes zu tun und es wieder im alten Glanz strahlen zu lassen oder einem vergleichbaren Glanz.
Absolut. Also ein Beispiel ist jetzt in Altlach, das ist am Südufer des Walchensees in einer traumhaften Lage, da gibt's den Bräuhof und da ist eben die Annette Kiefersauer drauf, geborene Bräu, die uns während der Dreharbeiten gezeigt hat, wie toll das ist, ein solches Haus geerbt bekommen zu haben, wo auch schon der König Ludwig übrigens übernachtet hat drin. Also in dem Zimmer kann man selber auch übernachten, das vermietet sie jetzt, da ist noch sämtliche Bilder von unterzeichneten Kabinettssitzungen von ihm, persönlich unterzeichnete Schriften an der Wand, weil er hat sich da als König mal herausgenommen, weil es ihm da am Walchensee gar so gut gefallen hat und er gerne gejagt hat, dass er mal die ganzen Minister etc. zu einer Kabinettssitzung auf die Wiese vor diesem Bräuhof rauskommen lässt. Aber
toll.
Die Frau ist mit uns gerudert in einem Ruderboot am Walchensee und der Walchensee spielt ja da auch so eine bestimmte Rolle und sie hat gesagt, ja, also das war schon immer Tradition, wenn man da einen Hof gehabt hat am Walchensee, man hat da sein Ruderboot gehabt, früher als Kinder wurde man rüber gerudert nach Walchensee, dem Ort, wo dann die Kinder in die Schule gegangen sind und so und dann haben sie nur ein altes Sommerhäusel gehabt, da hat sie dann erzählt, da waren wir auch drin, das war der Lieblingsplatz von ihrem Vater. Und da hat durch diese lamellenartige Bauweise hat er immer schön rausschauen können, wer da vorbeigeht, ja, an der Straße. Und er selber hat aber keiner sehen können. Und er hat dann Zeitung gelesen und überall jetzt noch hängen in dem netten Sommerhäusel so alte Familienfotos und alte Fotos von dem Hof. Und da wird die Tradition halt auch so hochgehalten. Da merkt man einfach, mit wie viel Liebe die das nicht nur erhalten, die stecken ja auch regelmäßig Geld rein, damit das Haus erhalten bleibt, sondern auch so, dass sie da das Denkmal für sich selber
In ihr Leben
einbauen.
Das ist ja eher bewahren. Und das ist ja dann das Leben das Zuhause ist ja eh das Wichtigste. Das ist so das Nest und die Geborgenheit. Wenn alles schief geht, dann krabbelt man heim, macht die Tür hinter sich zu und fühlt sich geborgen und sicher. Und wenn das schon in Familientradition ist, dann ist es noch was Besonderes, was ganz Schönes. Mhm. Du hast vorhin erzählt, dass das auch bei dir in der Familie so ist, dass das alles in Familienhand geblieben ist, der Hof von deinen Großeltern. Haben die noch mitbekommen, dass du diese Serie machst, deine Großeltern?
Na, leider.
Schade.
Leider
das
haben
hätte
die
ja
das nicht mehr mitgekriegt. Also meine Mama hat auf jeden Fall, meine Eltern haben es auf jeden Fall mitgekriegt und Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen. Und ja, also die Cousinen aus dem Hof in Einsiedl, die haben sich jetzt dessen wieder angenommen. Also der alte Hof vom Opa in Einsiedl ist wieder hergerichtet worden und der Nachbarhof, da wo meine Mama gearbeitet hat, den hat jetzt die andere Cousine, also die Schwester der Cousine, die den Großvater seinen Hof hergerichtet hat, die andere Cousine hat jetzt das Nachbargehöft gekauft und will das mit ihrem Mann herrichten.
Schön. Bewahren.
Bewahren.
Wobei einem sicher auch das Herz bricht, wenn man im Familienbesitz ein altes Gebäude hat und kann es nicht mehr herrichten. Mhm. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch denn eure Objekte aus im Team?
Also ich gehe so vor, dass ich sage, es braucht ein gewisses Alter. Also der Hof muss mindestens 100 Jahre alt sein und er muss halt für die Region typische Merkmale aufweisen, architektonische Merkmale. Es sollte nicht nur außen schön sein, sondern wir gehen ja auch innen rein und wir wollen ja auch zeigen, dass so ein alter Hof auch ein zeitgemäßes, modernes Wohnen ermöglicht, schöner wohnen. Also, und deswegen muss er innen einiges hergeben.
Fällt mir jetzt auch einer der Bewohner von einer ehemaligen Scheune ein, der so innen alles so leicht und so modern eingerichtet hat, aber die alte Bauweise wieder herausgeholt hat. Und dieses Wechselspiel zwischen modern und alt ist wunderschön.
Ja, der hat ursprünglich viele Jahre in der Großstadt gelebt. Der kam aus Unterfranken, Zeil am Main. Und als er Abitur hatte, hat er erzählt, wollte eigentlich nur noch mehr weg in die Großstadt und das Leben und Freiheit genießen. Und war viele Jahre in München. Er ist Jugendforscher beim Jugendinstitut gewesen und dann in Berlin gewesen. Er war sogar in Buenos Aires. Also er ist richtig rumgekommen und hat dann erstmal gedacht, er bleibt da in der Großstadt, gefällt ihm alles so gut. Und dann hat er in Grassau im Chiemgau hat er sich dann ein Reihenhaus gekauft und dann gemerkt, na, altersgerecht über 4 Etagen ist das jetzt auch nicht. Und dann hat er über Verwandtschaft eben in Unterfranken mitbekommen, dass da zum Beispiel so alte Scheune günstig als ja Schnäppchen zu haben wäre. Da hat er gedacht, super, ebenerdiges Wohnen, das will ich im Alter. So eine Scheune, das ist doch perfekt. Dann hat er sich da so eine alte Scheune gekauft und die Frau wollte es erst nicht glauben, weil das so schier da gestanden ist.
Da war ein Foto, wie es vorher ausgeschaut hat.
Sie hat immer gesagt, ja, wo ist denn das Objekt jetzt, was wir besichtigen? Ja, wo ist es denn? Und er so, ja, das da wäre es. Und alles war schief und krumm, aber er hat wirklich das Beste draus gemacht. Und heute ist es so ein luftiger Raum. Also Luft nach oben hat in dem Kontext eine ganz neue Dimension bekommen. Und man muss echt sagen, da ist schon viel Beneidenswertes geschaffen worden.
Aber auch wie interessant und toll und auf Zukunft orientiert man früher gebaut hat. Ich meine, die Bauwerke, sagst du, müssen über 100 Jahre alt sein. Manche sind 400 oder 500 Jahre alt. Das kannst du bei Gebäuden heutzutage gar nicht mehr garantieren, dass die so lang halten. Die waren ja für die, in Anführungszeichen, Ewigkeit gedacht. Mhm. Ein Haus zu bauen war was für immer.
Deswegen finde ich auch, sollte man diese alten Gemäuer so wertschätzen, weil sie sind nachhaltig im besten Sinne. Mhm. Also sie sind aus regionalen Materialien gebaut. Da ist kein Schadstoff drin, kein Asbest, keine Giftstoffe. Und deswegen ist es unendlich schade, wenn das so verfallen gelassen wird und dann abgerissen wird und irgendwas Neues hingestellt wird. Und ja, man sollte sich das ganz gut überlegen, wenn man ein altes Haus zum Beispiel erbt, bevor man irgendwie denkt, ja, ist kein Denkmalschutz drauf, super, reiße ich ab und so, vielleicht doch nochmal einen Fachmann fragen, weil das lohnt sich, wie man bei meiner Reihe sieht, meistens immer sehr.
Man sieht natürlich auch viele Sünden, die in so denkmalgeschützten Häusern begangen worden sind. Man wollte es halt Es gab doch diese großartige Serie im bayerischen Fernsehen, der Millionenbauer, wo sie gesagt haben, so, jetzt hauen wir die alte Küche raus und jetzt wollen wir endlich mal eine Einbauküche und ein gemütliches Wohnzimmer. Die von der Stadt sagen immer, das ist so urig hier und wir wollen jetzt auch mal was Gescheites. Mhm. Versteht man auch, das waren so die Sünden der 60er, 70er Jahre. Das ist, glaube ich, mühsam, dann wieder das in einen fast alten Zustand zu bringen, wo aber auch Strom- und Wasseranschluss stimmen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist noch die viel größere Arbeit. Und Feuchtigkeit und was alles noch drin hängt. Hast du manche dieser Objekte auch während der Bauzeit schon besucht oder erst, wenn sie fertig sind?
Ich habe schon die meisten im Endzustand, also im fertigen Zustand gesehen. Also manche hatten noch so irgendwo eine kleine Baustelle nur irgendwo, aber im Großen und Ganzen stand das Ding schon so da, dass man sagt, schöner Wohnen par excellence. Mhm. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe dann anhand von Videomaterial und Fotos, die ich auch regelmäßig versuche einzubauen in meinen Beiträgen, gesehen, was da alles drin steckt. Also manche haben Glück gehabt, die haben dann ein halbes Jahr nur gebraucht, um einziehen zu können. Die haben voll Gas gegeben.
Was ihnen keiner zutraut hat,
haben sie erzählt. Genau, die Abbruchunternehmerwetten abgeschlossen haben, wann die endlich da aufgeben und abziehen. Aber die haben es dann recht schnell geschafft. Es gab aber auch Beispiele, wo es 8 Jahre und mehr gedauert hat und wo die Frau sich so verliebt hatte und die eigene Wohnung verkauft hat und dann in der Baustelle im Hof gewohnt hat und also so viel Eigenleistung reingesteckt hat, tausende von Stunden, aber mühevoll. Und dann gab es manchmal so Schreckmomente. Das habe ich auch oft erzählt bekommen, wo wirklich irgendwas mit dem Fundament nicht gestimmt hat oder irgendwie die Statik. Mhm. Und dann auch einer gesagt hat, ja, für ein paar Sekunden, in Anführungszeichen, habe ich dann gedacht, es war doch nicht die richtige Entscheidung. Aber es ist dann glücklicherweise gut gegangen alles. Und ich glaube, deswegen sind die alle so gelassen, diese Protagonisten, diese Hofbesitzer, weil die mussten auch so nicht nur Geld und Energie reinstecken, sondern auch gute Nerven haben.
Und Zuversicht, dass doch noch was draus wird aus der alten hier.
Stimmt.
Aber es ist doch beeindruckend, dann in die Häuser von Leuten zu gehen, die da so viel Liebe reingesteckt haben und die Liebe bleibt ja in dem Haus.
Ja, und die sich jeden Tag dran freuen. Mhm. Also die eine, die in Walhaupten sich sozusagen einen Pferdehof reingerichtet hat, die sagt, es ist unbezahlbar, wenn ich aufstehe, in der Früh schaue zum Fenster raus und ich sehe meine Pferde. Also jeden Tag macht sie das glücklich.
Wie schön. Sind wirklich zufriedene Leute. Ich meine, ich hätte sie nicht in der Bauphase kennenlernen wollen. Das ist schon Matsch in der
Reihe. Ja, das stimmt. Also manche stehen da auch schon so kurz vorm Burnout manchmal. Also die brauchen halt dann schon diesen Zuspruch. Also viele haben ja einen guten Partner, der dann auch mitzieht oder eine Familie im Background. Und ich bewundere dann aber eben auch so Frauen wie die Marianne Hindinger, die das ganz alleine stemmen. Ne? Also die sagt, ich muss das einfach machen, weil ich das machen muss.
Das war die erste?
Das war die erste.
Die da wirklich ich habe den Balkon noch in Erinnerung, dieses schöne Haus, wenn man auf das zukommt. Und du fährst dann durch die Gegend und schaust, welche schönen Häuser es gibt.
Ja, schon. Also das macht mir schon Spaß. Wie gesagt, aber manchmal kriegt man ja auch so einen Tipp oder ich arbeite auch zusammen mit Behörden wie dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und da schaue ich dann schon. Die haben ja regelmäßig auch Höfe und Hofbesitzer, die sie auszeichnen und ja, dann kommt dann schon in 10 Jahren einiges zusammen.
Höfe in Bayern ist heute unser Thema bei unserem Ratsch. Bei mir zu Gast ist Filmautorin von Wir in Bayern, Isabella Scheels. Jetzt kommen dann gleich die 11er-Nachrichten und dann ratsch mal weiter und dann erzählen wir nochmal, wie Sie abstimmen können. Schöne Höfe sind es in Bayern. Schön ist unser Heimatland. Und viel Arbeit steckt drin bei den meisten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, zur 2. Stunde von unserem Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Die Filmkollegin, die Filmautorin Isabella Scheels ist bei mir zu Gast. Sie macht die wirklich beeindruckende Reihe Höfe in Bayern bei Wir in Bayern, wo ganz besondere Bauten, alte Höfe vorgestellt werden, die in Bayern wieder mit viel Liebe hergerichtet worden sind von ihren Bewohnern und bei denen sie zu Gast war und diese porträtiert hat. können in der Mediathek jederzeit angesehen werden. Und heute gibt es auch noch eine Abstimmung, welcher Hof für Sie der schönste oder der schönere ist. Ist nicht einfach, habe ich Ihnen schon in der ersten Stunde angekündigt. Wenn man sich die Reihe anschaut, ist man sehr beeindruckt, was Leute alles leisten, um ihr Zuhause so gestalten zu können, dass es dem Denkmalschutz entspricht, wohnlich, behaglich und schön ist und dass die Schönheit wieder im alten Glanz erstrahlt. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind und dabei bleiben. Höfe in Bayern, heute unser Thema im Ratsch am Lichtmesstag. Isabella Schels bei mir zu Gast. Höfe in Bayern ist die wunderbare Serie im bayerischen Fernsehen bei Wir in Bayern. Aber da kriegt man schon auch eine Nähe zu den Bewohnern, wenn die einen erzählen, wie sie ihren Hof wieder aufgebaut haben und welche Geschichte der Hof hat.
Das stimmt. Ja, also ich bin immer schon in den Vorgesprächen, kommt man sich ja da schon näher in der Hinsicht, dass ich halt eintauche in deren Welt, in deren Höfewelt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, jeder Hof hat seine eigene Geschichte und die Leute, die jetzt drauf wohnen, haben auch ihre einzigartige Geschichte dazu. Und jeder sieht was anderes, was ihm besonders gefällt, oder jeder hat irgendwo was anderes mit dem Hof erlebt. Und diese Herzlichkeit, aber auch diese Gelassenheit und dieses Einmalige, was diese Bewohner auch ausstrahlen, das nimmt mir ja immer sehr ein, muss ich sagen. Mhm. Aber also ich bewundere jeden, der sich sozusagen getraut hat, einen Hof zu retten und all die Mühen auf sich zu nehmen. Aber wie gesagt, die sind durch die Bank eigentlich immer super sympathische Menschen.
Also die Häuser strahlen so, das ist alles so sonnig und schön und hell, weil die so beeindruckend gebaut sind und die Leute scheinen ja auch glücklich in ihrem Zuhause zu sein. Und jedes Haus hat so versteckte Winkel. Also ich erinnere mich an eine, die erst die Läden wegmachen muss, um rauszugehen. Hm. Oder der Maler im Allgäu, der auch so ein verstecktes Fenster hat.
Genau. Also jedes Haus hat auch ein Geheimnis. Und das ist das, was alte Häuser halt schon mitbringen. Manches ist rätselhaft, wie bei dem Allgäuer Berghof vom Kilian Lipp. Das ist der Maler, der schon als kleiner Bub da immer ums Haus rumgeschlichen ist und dem das Haus so gefallen hat und der das dann später gekauft und hergerichtet hat und jetzt auch sein Atelier reingerichtet hat. Und unten drin gibt es so ganz mysteriöses kleines Fensterl.
Das er aufmacht,
er immer gesagt hat
für dich.
Er weiß nicht genau, war das dafür, dass die Hähner rein und raus gelaufen sind. Er hat es dann mal verglast, aber genau diese Details findet er so super. Und ähnlich ist es mit dem Waldlerhaus, wo die Frau sich ihr Schlafzimmer reingerichtet hat in den ehemaligen Schweinestall. Und weil sie ja Rollladen vermieden hat, das passt ja auch gar nicht zu einem alten denkmalgeschützten Haus, hat sie gesagt, na ja, jetzt muss ich halt immer mühevoll, damit Luft und Licht reinkommt, das selber anpacken und das rausheben. Und dann schleppt sie sich da sozusagen die Verdunkelung ab,
den Holzladen
da weg, genau. Also da braucht man halt nur recht viel Schmalz, um so ein altes Haus so zu bewohnen.
Und die wenigsten sind ja Handwerker, die haben sich ja viel selber beigebracht.
Ja, also es gibt einige, die mussten da selber dazulernen und haben sie Tipps geholt von Fachleuten. Also kann nur jedem raten, mal bei der Denkmalschutzbehörde zu fragen. Oder es gibt mittlerweile auch einige Architekten, die sich auf Altbauten und alte Bauernhäuser spezialisiert haben und die restauriert haben. Und peu à peu hat sich dann jeder Hausbesitzer bzw. Hofbesitzer da schon was drauf geschafft. Und trotzdem, man erlebt dann auch in der Praxis immer wieder Überraschungen.
Also ich habe mir bei fast jedem Haus gedacht, da würde ich gern wohnen. Im Pfarrhof, in der Ölmühle, in der Scheune. Mhm. Ging es dir auch so?
Ja, also manche haben mich natürlich mehr angesprochen. Es ist natürlich oft auch die Lage, die entscheidet. Aber generell, ja, muss ich sagen, viele Höfe waren schon Juwelen, die sicherlich einen Wohnwert haben, wovon man nur träumen kann.
Gibt es auch Häuser, wo Leute dich sozusagen einladen und du sagst, das Objekt passt überhaupt nicht in die Reihe? Ich glaube, das ist dann auch schwierig abzusagen.
Ja, jein. Also ich habe relativ wenig, wo ich sage, das darf jetzt nicht passen, weil ich ja schon im Vorfeld viel spreche und rede, auch Fotos anschaue. Was natürlich jetzt unpassend wäre, ist, wenn das halt innen drin gar nicht irgendwas gleich schaut, wo man einfach merkt, das ist jetzt nicht so mit Gespür eingerichtet oder es ist zu drüber vielleicht. Manches ist auch dann zu prunkvoll, so residenzmäßig, wo ich sage, eigentlich passt es nicht so wirklich. Also es ist halt immer noch ein Bauernhaus und ich finde es gut, wenn Leute Lösungen finden, auch was Modernes reinzutun. Das finde ich eher erfrischend. Aber es sollte immer nur stimmig sein. Und das wäre so für mich auch ein ausschlagendes Kriterium zu sagen, es muss irgendwie passen. Es muss zusammenpassen. Außen und innen müssen passen. Und das Ganze, man spürt so den Gesamteindruck, der muss einfach stimmen.
Aber weil du auch gerade das Stichwort Residenz gebraucht hast, manche Häuser sind ganz prunkvoll und manche wieder so Austragshäusel. Und da wird einem, haben wir eingangs schon drüber geredet, so bewusst, was es alles an unterschiedlichen Gebäuden gibt und welche unterschiedlichen Lebensformen dort gelebt wurden und welche Geschichten da verwoben sind. Das ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, jedes Haus erzählt eine Geschichte und jede Geschichte ist ganz besonders gewesen. Der alte Pfarrhof war zum Beispiel auch so schön.
Der ist aus meiner Heimat Altmühltal. Riedenburg, das ist im Tal der Schaumbach und so heißt auch der kleine Weiler Schaumbach. Und der ist also wirklich ein sehr, sehr großes Gebäude. Also es ist schon eher Residenz, könnte man sagen, neben der Barockkirche angebaut. Und es ist, wie die Frau Gerhilde Winbeck gesagt hat, es hat so ein Geheimnis, weil es von mehreren Haustypen gleichzeitig was hat. Es hat was von Gutshof, es hat ein bisschen was von Bauernhof, es hat ein bisschen was von einer Residenz und es hat ein bisschen was auch von einem Kloster. Und es ist aber kein Mischmasch, sondern es passt da irgendwie alles so zusammen. Mhm. Organisch, wie du sagst, ja. Das ist so gewachsen und also wenn man dann Raum durch Raum durchgeht, dann man kriegt Gänsehaut, man kriegt da so einen richtigen Sog, der einen da so reinzieht und man kommt immer mehr ins Staunen und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.
Und jedes Haus hat ja eine Funktionsweise, die Häuser mussten ja funktionieren, eben wo der Stall ist. Was noch beim Vierseithof war es ja auch genau aufgeteilt, wo was ist, zwischen Herrschaftshaus sozusagen und Stall und Handwerkszeigel und was nicht, Gesindehaus hat es damals wahrscheinlich nicht gegeben, so groß war es auch nicht. Was war zum Beispiel die Funktion von einem Vierseithof? Dass er windgeschützt ist, dass alles beieinander ist?
Ja gut, man muss sagen, Vierseithöfe sind schon die großen Bauern, beziehungsweise die wurden in Gegenden gebaut. Ja, Niederbayern ist ja die Kornkammer Bayerns, fruchtbarste Böden. Ja, also die haben sehr hohe Erträge gehabt, dadurch auch viel Geld gehabt. Und der Bauernstolz wurde nach außen getragen durch eben auch die Höfe. Und die konnten sich dann eben diese wuchtigen Anlagen leisten. Und die haben natürlich dieses herrschaftliche Wohnhaus gehabt, nicht nur mit einem Balkon im ersten Stock, sondern da gab es dann noch einen zweiten Balkon. Also Schrot heißt der im ersten Stock und Hochschrot ist der dann im zweiten Stock. Und drumherum waren dann Ställe, dann war Scheune und Tenne und dann gab es noch Remisen und so weiter. Also wo man dann also das ganze Fuhrwerk, den Fuhrpark drin hatte. Und manchmal halt die Pferde auch, also je nachdem, was man sich da so alles leisten konnte. Und es war geschlossen, da konnte einem niemand reinschauen. Der Innenhof war also praktisch, man ist über den Hof gelaufen, hatte da die kurzen Wege, aber es war so wie ein Campus, alles beieinander.
Oder wie eine Klosteranlage, aber ja, es auch so in der Mitte
aber nach außen hin geschützt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität, man ist dann unter sich und keiner kann am reinschauen. Und das schätzt ja der heutige Vierseithofbesitzer wahrscheinlich immer noch.
Das kann er sehen, was wirklich alles da ist. Und dann gibt es wieder die Einfirsthöfe, das habe ich auch vorher nicht gehört.
Ja, das sind also diese kompakten Höfe. Das muss man eigentlich auch bewundern, weil man dann alle Funktionen eines Hofes unter ein Dach und Fach gebracht hat. Also da war der Wohnteil, meistens war der vorne. Danach kam entweder die Tenne, die Durchfahrten sozusagen, wo man mit den Wägen reingefahren ist, mit dem Heuwagen und so weiter. Oder aber es kam direkt der Stall hinten dran. Da hat man dann diese Wärme vom Stall oft genutzt für die Wohnräume, weil da, wo es Vieh war, war es recht warm. Das strömte dann raus. Oder oft haben dann die Bauersleute ihr Schlafzimmer oberhalb gehabt. Dann ist von unten schön warm raufgegangen, hat man nicht so früh müssen.
Und man hat die Viecher gekehrt, wenn was
und dahinter
war
dann hinterm Stall meistens die Scheune. Also wenn die Scheune oder Tenne nicht schon im Mittelteil war, da gibt es ja unterschiedliche Bauformen, jeder so halt auch regionaltypischer, wie es von Vorteil war. Und da muss man sagen, also diese Einfersthöfe, das ist wirklich also ein Phänomen und das findet man im Bayerischen Wald und man findet es auch beim Jurahaus. Im Endeffekt ist vieles unter einem Dach, aber vor allen Dingen halt im Oberbayerischen, im Alpenraum, da ist es sehr, sehr häufig. Also mein dritter Film ging nach Markwartstein in den Chiemgau Alpen und da habe ich ein wunderschönes Objekt entdeckt von der Familie Treubner. Die wohnen da auch jetzt noch drin und die haben auch die Bayerische Denkmalschutzmedaille bekommen, dafür, dass sie das so liebevoll und auch so mit Gespür restauriert haben. Das ist ein ganz netter Hof, liegt am oberen Hang. Man schaut ins Tal runter, auf die Berge. Rechts daneben liegt diese Burg von Markwartstein. Und wir hatten da einen Sonnenuntergang drehen können. Also der geht mir heute noch nicht aus dem Kopf.
Mei, bin ganz ergriffen. Es ist wirklich was ganz Besonderes, diese Höfe anzuschauen und die Gegenden. Die haben ja auch immer einen bestimmten Platz in der Gegend. Man muss ja wirklich darauf achten, wo was gebaut werden konnte. Oder was du gesagt hast mit den Balkonen, das war mir mal aufgefallen, weil ich aus Bayerisch-Schwaben bin mit der Freundin durch die Gegend gefahren, sagt sie, jetzt weiß ich, was anders ist als in Oberbayern. Die haben weniger Balkone. Das ist ja auch immer so repräsentativ, wenn man einen Balkon hat. Das hat ja auch mit der Witterung zu tun und mit dem zu zeigen, schaut mal, weil die sind ja nicht auf dem Balkon gesessen wie wir und haben einen Kaffee getrunken, sondern das ist eher was, wenn er mal ein Bett ausgeschüttelt, das ist eher was Repräsentatives, ein großer Balkon.
Genau, oder man hat was getrocknet. Ne? Also damals hat man noch nicht so an den Tourismus gedacht, das kam erst sehr viel später. Da hatten die Balkone noch ganz andere Funktionen. Oder aber jetzt gehen wir mal zurück an den Einödhof am Walchensee. Das hat uns die Annette Kiefersauer, die Hofherrin, auch erzählt. Oft kommen ja Leute da vorbei, weil Walchensee, na, da ist immer recht viel los. Am Wochenende vor allen Dingen kommen die ganzen Tagestouristen. Aber auch so generell ist es ja eine hochtouristische Region. Und die Annette hat dann erzählt, dass sie immer darauf hingewiesen wird, ja, irgendwie haben die Bauherren da was falsch gemacht bei ihrem Bauernhaus, weil die haben ja quasi die schönen Balkone nicht zum See hinüber, wo man den tollen Ausblick genießen kann, hingebaut, sondern zur Straßenseite und zur Bergwaldseite hin. Und da hat sie gesagt, na, das haben die damals mit großem Bedacht so gemacht, weil das war die Gutwetterseite zum Süden hin. Und die Seite, wo man heute sagt, ja, da hast du aber den Ausblick auf den See, das war ja die Schlechtwetterseite und ist immer noch die Schlechtwetterseite, weil über den Kesselberg, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, da ist quasi so der Kesselberg und links und rechts geht dann Jochberg und Herzogstand hoch. Aber der niedrigere Kesselberg lässt diese Winde vom Norden rein und das schlechte Wetter sozusagen. Drum haben die damals schon so gebaut, dass das schlechte Wetter keine Balkone hat und die guten Seiten haben die Balkone.
Aber da siehst du, wenn man heutzutage denkt, dass man schöne Aussicht hat, das konnte man sich früher gar nicht leisten, dass man schöne Aussicht hat vom Balkon aus.
Die sondern Zeit das haben ist die gar nicht gehabt.
Ja eben, das muss die Gutwetterseite
da sein. Dass
sie
den ganzen Tag in Sonnenflacker und irgendwelche Panoramen genießen. Na, die haben sehr viel Arbeit gehabt immer und der Hof hat funktionieren müssen. Und wer ein bisschen mehr Geld übrig gehabt hat, hat es in den Hof reingesteckt, entweder in die Tiere oder in landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und so weiter. Und wer dann nur Geld übrig gehabt hat, der hat natürlich dann ins Haus investiert.
Isabella Scheels ist seit 10 Jahren unterwegs, um Höfe in Bayern anzuschauen und zu porträtieren. 60 Höfe sind es mittlerweile schon. Und das ist etwas so Bewahrendes und so etwas Besonderes. Aber man sieht auch andere Ecken, wo ein Haus verfällt. Und du siehst wahrscheinlich mit den Augen von den Hofbesitzern, die ihre Häuser hergerichtet haben und sagst, schade, das wird irgendwann mal abgerissen werden. Aber keiner liebt's, keiner will's haben und dann wird's irgendwann mal abgerissen, weil es baufällig ist. Sieht man auch wahrscheinlich überall auf deinen Reisen durch Bayern.
Ja, das ist traurige Realität. der man ins Auge sehen muss. Es ist schon immer noch also eine Vielzahl an alten Häusern und Bauernhäusern da, die ja niemanden gefunden haben, der sich ihrer annimmt und die dann so nicht nur im Dornröschenschlaf dahin vegetieren, sondern die halt wirklich verfallen und dann letzten Endes unrettbar geworden sind. Und dann werden sie entweder abgerissen oder sie verfallen halt bis zum bittersten Ende.
Das ist, wenn du jetzt die positiven Beispiele immer siehst, ist es ja auch bitter, wenn man das sieht und denkt, mei, aus dem hätte man genauso schön was Schönes machen können, wie an dem Ort, wo ich schon war. Mhm. Aber es muss auch viel Zeit, Liebe und Geld investiert werden, um so etwas wieder herzurichten.
Ja.
Und der Denkmalschutz kann ja nicht alles retten.
Ja, die Frage ist auch, wer ist der Denkmalschutz? Also zum einen dokumentiert der Denkmalschutz ja, welche Denkmäler wo stehen und was das für Häuser sind und aus welchem Jahr die sind und so weiter. Aber letzten Endes braucht ja die Gesellschaft Helden, die das selber in die Hand nehmen. Und wer macht da den Helden? Also das ist halt immer so, viele haben ja Respekt überhaupt vorm Hausbau. Also ich finde auch Neubauten haben so ihre Tücken und da muss man auch schon oft die ein oder andere Überraschung hinnehmen. Aber bei so einem alten Haus, das ist ja oft so eine Wundertüte. Ne, manche, ich hatte auch Kandidaten in meiner Reihe, die haben gesagt, mei, von außen habe ich gedacht, ja, da richten wir nur so ein bisschen das Dach und dann machen wir innen alles mit Trockenbau fertig und dann super haben duper, dann haben wir es schon, dann können wir einziehen und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das war halt überhaupt nicht so. Du musst da eigentlich immer die Statiker erstmal befragen. Wie schaut's aus mit dem Fundament? Wie stehen die Wände? Wie ist es mit den Dachbalken? Das Dach ist total elementar, ne? Und da kommt dann immer so scheibchenweise dann so die Überraschungen. Aber letzten Endes.
Das kann jeder Heiselbauer bestätigen wahrscheinlich.
Ja. Ich denke es auch. Auf jeden Fall, man muss trotzdem den Leuten Mut machen. Und wir haben da auch in der Reihe eben viele, die sagen, wir wollen genau deswegen auch, dass ihr filmt und unser Haus in die Reihe aufgenommen wird, um anderen Leuten Mut zu machen, um zu zeigen, es geht doch.
Ach, schön.
Auch mit wenig Geld. Mhm. Also das Waldlerhaus in Dating zum Beispiel von der Sandra und dem Wolfgang Wallinger, die auch die Denkmalschutzmedaille bekommen haben, die haben ja mit 25.000 Euro Eigenkapital angefangen, was ja eigentlich nichts ist, ne? Und sie hat dann noch im Lauf der Zeit ihr Blumengeschäft verkauft, aber die haben nie viel Geld gehabt. Die haben quasi parallel gearbeitet, in der Baustelle gewohnt und auf die Fördergelder gewartet. Das muss man halt auch sagen, für altes Haus kriegst du Fördermittel. Und wenn man sich mal richtig hinsetzt und schlau macht, dann gibt's da schon was. Also das ist nicht so, dass man immer mehr Aufwand hat mit einem alten Haus, weil man dann die Denkmalschutzauflagen einhalten muss und bezahlen muss, sondern da kriegt man ja dann dafür auch was vom Staat zurück. Man hat auch bessere Abschreibungsmöglichkeiten beim alten Haus. Also man muss schon auch Anreize immer wieder in Erinnerung bringen. Und letzten Endes, die Leute, die es dann durchgehalten haben, stehen halt jetzt da mit so einem einzigartigen Unikat, was so ein altes Haus ist.
Ist ja eigentlich jedes, gell?
Es ist die Bauweise zwar typisch für die Region, aber jedes Haus ist ein Unikat. Es ist alles einzigartig.
Ich würde ja bei Altbauten manchmal gerne die Stimmen von damals nochmal hören, wer da gewohnt hat, wie die Leute gewohnt haben, wie die Familienstrukturen waren. Ich glaube, so ein Haus gibt es auch wieder. Das hat die Stimmen der Menschen eingefangen und das Glück und das Unglück.
Ja, also ich finde, das ist also das Geheimnis alter Häuser. Ihre Geschichten, da sind Menschen drin geboren worden, Generationen sind da drin geboren worden.
Und gestorben, weil gestorben.
Die sind dann über die Schwelle rausgetragen worden und das war so Verbindung. Ne? Das Haus war das Zentrum des Lebens und da hat sich quasi, haben sich viele Schicksale zugetragen. Ja, es wurden Feste gefeiert, Taufen, Kommunion, Firmung, Hochzeiten.
Und dann findet man manchmal in so alten Häusern auch noch Überreste von irgendwelchen Gegenständen,
ja,
Fotos,
ja.
Briefen.
Es gibt die positiven, ja, es gibt diese, wie du sagst, es gibt so ganz tolle Sachen, die man wiederfindet, also beim Zachhof in Niederbayern. Haben Sie so eine alte Stickerei gefunden, die ist richtig viel wert, so eine alte Tracht quasi. Sie haben aber, und das kommt da öfters mal vor, so Katzenskelette gefunden. Also das waren auch so ein paar skurrile Fundstücke. Aber das haben die auch aufgehoben. Also der Zachhof in Niederleierndorf in Niederbayern im Landkreis Kelheim, das ist ja auch so ein gelungenes Beispiel dafür, wie man Altes Neues zusammenbringt. Also die haben das Haus hergerichtet, das ist ein Ehepaar aus Regensburg. Und sie hat sich da auch ewig hingesetzt und studiert bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, welche Fördermittel kriege ich und welche Ideen kann ich denn entwickeln mit so einem alten Hof, dass da auch noch mehr honoriert wird. Und sie haben dann gesagt, ja, wir machen also nicht nur ein Wohnhaus draus, wir machen eine Gastwirtschaft am Wochenende draus, die total gut ankommt übrigens im Ort.
Also schöne Wirtschaft.
Die Radler kommen da auch alle vorbei und kehren da ein. Und dann haben sie noch in dem einen Teil ein Museum eingebaut und machen Ausstellungen und auch so regionale geschichtliche Ausstellungen. Und dann haben sie nur nebendran ein relativ neues, aber harmonisch sich einfügendes Gästehaus hingestellt. Also man kann schon durchaus was Wirtschaftliches aus so einem alten Bauernhof machen. Und man braucht halt Ideen. Man kann sich aber auch Ideen holen von Fachleuten. Und es ist immer schön zu sehen, wenn dann so ein alter Hof wiederbelebt wird.
Oder das eine Paar, wo sie dann sich jetzt mit Brennnesseln beschäftigt hat und sogar Brennnesselbier braut.
Ja, genau.
Die kommt ja ursprünglich auch.
Ja, in der Oberpfalz. Und die entdecken dann auch ganz neue Berufsfelder für sich. Also die ist mittlerweile Kräuterexpertin, macht so Kräuterseminare in der ehemaligen Wirtsstube, die da drin war, wo sich ja ihr Mann rein verliebt hat. Das war für ihn so das Kaufargument. Das sind die alten Lamperien von 1928 noch drin. Und da macht sie halt so Kochkurse mit Kräutern und Brennnesseln. Sie macht ja Brennnesselbier auch. Und dann verköstigt sie die Leute da in der Gaststube.
Und die haben sich, glaube ich, sogar beim ehemaligen Ölmühlenbesitzer kennen und lieben gelernt, die zwei. Das ist ja auch so eine romantische Geschichte dahinter.
Genau, sie hat dann so eine Etikette gefunden und da stand der Name, ich glaube, Arnold drin von Nürnberg. Und dann hat sie gesagt, ja, dann habe ich die Adresse gelesen. Und das war ja mein früherer Vermieter, wo ich Studentin war. Und irgendwie so, da kam dann plötzlich, da schließt sich dann so oft der Kreis. Und das finde ich faszinierend, ja.
Höfe in Bayern ist wirklich ein Herzensprojekt von Isabella Schels und ich kann nur noch mal bestätigen, all diese Porträts der Häuser und der Menschen anzusehen, ist was sehr Berührendes. Also mir ist es sehr nahe gegangen, wie schön es sein kann, wie schön man sich's machen kann und mit wie viel Liebe und Herzblut man sein Zuhause sich bauen kann oder neu bauen kann. Und du hast auch ein paar Prominente gehabt, Isabella. Einer von den Wellbrüdern war da, der dann gesagt hat, ich baue nimmer.
Ja, der Hans Well, der hat ja schon 8 denkmalgeschützte Häuser gerettet, so da, wo er selber wohnt, in Türkenfeld und am Ammersee. Und wir waren in Polling und da hat er den Bruihof gerettet und der Dieter Wieland, den kennt er ja persönlich, das ist ja eigentlich auch so einer meiner Vorbilder. Der hat ja das ganze Thema mit seiner Reihe Topografie in den 70er, 80er Jahren auch so populär gemacht. Der hat ihn da besucht, als der Hans Well dieses alte Gehöft, dieses alte Anwesen gekauft hat und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wie kannst du nur, Hans, sowas kaufen? Und alles stand schief und musste abgestützt werden, weil die Wände drohten einzubrechen. Aber ich finde, dass der Hans Well so ein toller Visionär ist und ich habe dadurch auch so viel selber gelernt, in all den Jahren eine Vision zu entwickeln. Wenn ihr jetzt euer Haus seht,
dann siehst du, wie es aussehen könnte.
Dann denke ich mir mittlerweile, ja, ich habe jetzt so Referenzen, weißt. Ich kenne jetzt schon so Höfe in der Richtung. Und wenn man dann, ah ja, da könnte man ja das so und so machen. Und da könnte man das noch. Und wenn man die Decken, man kann ja nur ein bisschen Boden ausbutteln, dann hat man andere Deckenhöhe, dann ist das nicht mehr so niedrig. Und mittlerweile habe ich da schon Sinn dafür. Und der Hans Well hat dann bei der Vorbesichtigung mir halt so ein paar seiner 8 geretteten Häuser gezeigt. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, toll, und da hast du das ja so und so gemacht. Und mein Schee, und Und dann hat er gesagt, Mensch, du kennst dich ja voll gut aus. Wir müssen für dich auch noch ein Objekt finden, ein altes Haus, was du dann retten kannst, wo du dann ein Haus hast, ein altes. Und ich so, okay, Respekt. Aber er selber hat dann auch mittendrin gelitten bei der ein oder anderen Restaurierung und hat dann so ein Lied geschrieben. Das hat er bei uns dann auch in dem Beitrag drin am Ende vorgespielt. Das hat er selber komponiert aus leidvoller Erfahrung. Und das hieß oder heißt Nie wieder bauen. Und es war dann so zum Schmunzeln, weil er dann erzählt hat, er hat das geschrieben, um sich selber zu ermahnen, kein weiteres altes Haus mehr zu kaufen und herzurichten. Aber wie es Schicksal so spielt, sein Gen des Häuserrettens hat er vererbt an seine Kinder und die hatten jetzt schon in der Zwischenzeit wieder ein altes Objekt gekauft. Und da wartet quasi schon wieder die nächste Herausforderung auf ihn.
Aber für dich hat er jetzt noch nichts gesucht. Du suchst
er
auch
hat
nichts.
Doch, er hat mir schon was angeboten. Und das war aber für mich einfach allein zu groß. Also da habe ich gesagt, wenn du was Kleines findest, dann vielleicht
und
schauen wir weiter.
Du siehst ja in deinen Filmbeiträgen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Energie und wie viel Hoffnung, Zuversicht.
Ja.
Ist schon eine große Herausforderung. Gut, dass die meisten gar nicht wissen, was sie erwartet.
Ja, also um es wieder mit einem Zitat eines Protagonisten zu sagen, man braucht ein gewisses Maß an Naivität, um solche Sachen anzugehen. Wenn man es vorher wüsste, würde es man nicht machen. Ja, darf man es nicht machen. Ja. Aber gut, dass man es gemacht hat.
Hast du auch schon mal jemand erlebt, der es bereut hat? Nein, weil du hast ja die Leute in den fertigen Häusern.
Na, habe ich tatsächlich keinen getroffen. Das sind alles so Positivbeispiele. Es gab welche, die mittendrin mal angefangen haben, das zu bereuen, weil sie gesagt haben, ich glaube, jetzt sind wir an einem toten Punkt. Es gab ja Leute, jetzt beim Bichlerhof zum Beispiel, die haben aufgehört zum Arbeiten als Zimmerer eher und hatten nur noch mehr an der Baustelle für sein Haus gearbeitet. Da kam kein Geld mehr rein. Irgendwann mussten sie dann die Restaurierung unterbrechen, weil da musste wieder arbeiten und Geld verdienen. Und bei anderen Leuten war es halt auch so. Und das ist dann schon, das sind schon Momente, wo ich mir auch denke, wow, also die sind wirklich Helden, die geben sehr viel auf und stellen vieles hinten an. Ja. Und dass da die Beziehungen dann erhalten, ist schon bewundernswert.
10 Jahre darfst du diese Reihe schon machen, Höfe in Bayern, die in Wir in Bayern gesendet werden. Hat sich durch dein Studium hast du ja schon viel darüber gelernt und so wie du aufgewachsen bist auf einem wirklich schönen Hof, wie du es uns heute schon erzählt hast. Was hat sich bei dir da verändert?
Also nach wie vor, die Begeisterung ist gewachsen für alte Häuser. Ich habe ja viel mehr jetzt von Hintergrundwissen her bekommen. Ich sehe einfach, was für tolle Kulturgüter wir in Bayern haben. Und was für eine reiche Hauslandschaft wir eigentlich haben könnten. Das ist halt das Schade, ne? Wir haben ja mal recherchiert, allein im Jahr 2010 sind im Bayerischen Wald 130 Waldhäuser von der Denkmalliste gestrichen worden. Sprich, die sind verschwunden, die sind
für immer.
Unwiederbringlich, immer weg. Und da tut einem dann schon das Herz weh. Also mir tut dann das Herz weh, weil ich mir denke, ja, ich weiß, was da alles dahinter steht und ich weiß, das ist also wirklich ein Haufen Arbeit und ein Risiko. Aber irgendwie müsste schon in unserer Gesellschaft mehr Bewusstsein sein, weil wenn man nach Italien runterschaut, alle schwärmen immer von der Toskana und den schönen Häusern dort und den alten Häusern und so. Dann denken wir, ja, die haben es ja auch irgendwie geschafft. Ne? Und wir sollten auch mal so ein bisschen den Wandel in unseren Köpfen haben und schauen und vielleicht dann auch die Politik, das mehr zu fördern, dass man sowas erhält.
Das ist dann für die Macher der Serie wie für dich so und ich glaube für die Zuschauer genauso, dass man so sensibilisiert wird, wie schön die Landschaft aussehen würde, die Heimat, wenn viele dieser Häuser noch erhalten bleiben könnten. Wie funktioniert jetzt das Voting bis heute Abend am Lichtmesstag?
Genau, also wir haben in unserer Redaktion, wir in Bayern, entschieden, wir machen eine Abstimmung über Bayerns schönsten Hof, in Anführungszeichen. Also Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, aber man kann über seinen Lieblingshof eine Stimme abgeben. Und da haben wir quasi einen Artikel auf unserer Webseite. Das sind 12 ausgewählte Bauernhöfe und aus verschiedenen Regionen Bayerns, auch mit dem Video zum Anschauen nochmal. Und jeder kann eben abstimmen, welcher Hof für ihn der schönste ist. Man kann einfach so abstimmen, also nur einfach eine Stimme abgeben, bis heute um 18 Uhr. Wie gesagt, auf unserer Webseite von Wir in Bayern. Und man kann aber auch Bierkrug-Tassen von Wir in Bayern gewinnen. Da müsste man halt noch seinen Namen und die Adresse und seinen Lieblingshof explizit reinschreiben. Wie gesagt, bis 18 Uhr heute Abend läuft es.
Jetzt hast du 60 dieser Höfe porträtiert in diesen 10 Jahren, Isabella. Für dich gibt's wahrscheinlich keinen Lieblingshof, für dich sind alle Lieblingshöfe, oder?
Ja, im Endeffekt schon. Also ich finde es total schwer zu sagen, wer jetzt der schönste Hof ist. Aber also die 12, die jetzt in der Auswahl stehen, die sind schon wirklich auch ganz besondere Höfe.
Wenn du die unsere Heimat so schön porträtierst mit dieser Serie Höfe in Bayern, wenn du mir noch sagst, was ist für dich, wenn du schon bei BR Heimat beim Ratsch bist, was ist für dich Heimat, Isabella Schild?
Also Heimat ist auf jeden Fall ein Gefühl und ein Ort. Manchmal verbindet ja man mit einem Ort auch ein Gefühl, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein kann, wie ich will und wo alles so stimmig ist, wo einfach alles passt.
Unser Ratsch hat passt, auch wenn es anfangs ein bisschen holprig war, aber der Holzwurm ist manchmal drin, nicht nur im alten Gebälk, auch bei uns in der Technik. Ich bedanke mich, dass du da warst, gerade am Lichtmesstag ist es so besonders wichtig, über Traditionen, wie sie auch in die Moderne geführt waren, kann zu ratschen. Und ich wünsche dir noch viele schöne Erlebnisse bei Höfen in Bayern und Ihnen wünsche ich schönes Abstimmen und viel Freude nochmal beim Anschauen von den Filmen, die alle in der Mediathek sind, Höfe in Bayern, bei Wir in Bayern, bei uns im bayerischen Fernsehen. Vielen Dank, Isabella und Erna, Dankeschön fürs Zuhören. Für Gott.